Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind mittlerweile schon in der zweiten Folge im Jahr 2026 drin. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz, ganz interessante Sachen. Und zwar werden wir heute die Rettungskids kennenlernen, das Projekt. Da geht es nämlich darum, dass Kinder zum Beispiel anderen Kindern helfen können, und zwar bei der Ersten Hilfe. Wir werden aber auch die Löweneltern kennenlernen. Da geht es im Endeffekt darum, dass zum Beispiel Eltern lernen, wie sie ihren Kindern helfen können, wenn die medizinische Notfälle haben. Aber nicht nur das, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere Infos, und schaut einfach mal rein bei den Löweneltern. Übrigens, eine neue Folge wird es demnächst auch geben, und zwar mit einem Tatortermittler, der, wenn es gebrannt hat, irgendwo ist und dort dann natürlich auch diesen Tatort untersuchen wird. Und wir werden auch die Bundeswehr kennenlernen. Dort nämlich werde ich ein Schiff besuchen, und zwar eine Korvette. Und wir werden auf dieser Korvette einen Feueralarm begleiten. Nicht nur mit der Löschmannschaft an Bord, sondern zum Beispiel auch mit der Feuerwehr von der Bundeswehr, die dann dort am Standort Hohe Düne mit dabei sein wird. Also seid schon mal gespannt auf die nächsten Folgen. Und dann eine Bitte, wenn ihr nochmal eine Folge habt, wo ihr sagt, da möchte ich unbedingt dabei sein. Ich möchte gerne mal über meine Arbeit bei der Feuerwehr, über meine Arbeit beim Rettungsdienst oder einer anderen Blaulichtorganisation berichten, dann schreibt doch bitte unbedingt eine Mail an feuerwehr@ostseewelle.de. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal Studiogast seid und dann ich mit euch zusammen eine Folge Wassermarsch machen kann. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Folge.
Wassermarsch, der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stutz. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit.
Ja, eine neue Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Und wir haben ja gesagt, wir schauen auch so gerne mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Also das heißt, wir möchten euch natürlich andere Organisationen vorstellen aus dem Blaulichtbereich, aber auch natürlich andere Sachen, die zum Beispiel mit Thema Rettung zu tun haben, die aber auch mit Erste Hilfe zu tun haben. Und da darf ich heute ganz herzlich bei mir im Studio begrüßen, Wiebke Sand. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Wiebke, bei dir geht es heute um zum einen die Löweneltern und die Rettungskids.
Genau.
Was kann ich mir als Löweneltern? Also ich würde eigentlich sofort an Zoo denken, aber ich glaube, ich bin total auf der falschen Welle sozusagen.
Ja, tatsächlich hat es wenig mit Zoo zu tun. Die Begrifflichkeit an sich, die kommt eigentlich abgeleitet daher, dass wir ja vor allem Mütter früher vorrangig als Löwenmamas bezeichnet haben. Löwenmamas, die gehen über ihre Grenzen, ja, die tun alles für ihre Kinder. Der Begriff, den fand ich aber nicht mehr ganz so zeitgemäß, so dass ich daraus Löweneltern gemacht habe, weil auch die Papas genauso toll helfen können und sich für ihre Kinder einsetzen.
Gut, wir werden gleich mal darauf kommen, was du da machst, aber erstmal wollen wir dich kennenlernen. Also, wie alt bist du, wo bist du geboren, wo kommst du her, was hast du beruflich gemacht bisher?
Ja, also geboren bin ich in Tetrow in unserer Landesmitte hier in MV.
In der schönen Bergringstadt.
Genau. Und ja, ich habe aber viele Jahre in Hamburg gelebt, bin damals schon als Kind nach Hamburg gezogen und habe dort gelernt und auch die Löweneltern gegründet. Gelernt habe ich Rettungssanitäterin im Rahmen eines FSJs damals. Hätte nie gedacht, dass ich da dann auch wirklich so hängen bleib. Aber ja, das Feuer ist quasi entflammt, als ich das erste Mal auf dem Rettungswagen saß.
Gut. Dann hat sich irgendwann wieder zurück nach Rostock gezogen und jetzt bist du hier in der Region unterwegs. Löweneltern haben wir ja gerade schon ein bisschen was sozusagen gehört. Das geht natürlich um Eltern, Kinderbetreuung, also die ihren Kindern helfen können. Rettungsdienst hast du gelernt. Bei dir auf der Homepage steht Erste Hilfe am Kind. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was lernen wir dort, wenn wir bei dir einen Kurs machen?
Genau, also es geht darum, die Erste-Hilfe-Maßnahmen am Kind, also am Baby, am Kleinkind und auch am älteren Kind zu erlernen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig zu differenzieren, gerade in der Notfallmedizin, zwischen Kindernotfällen und Erwachsenennotfällen. Einige Maßnahmen sind einfach komplett anders. Was ich beim Erwachsenen total richtig machen kann, kann ich beim Kind wirklich falsch machen. Und hier in meinem Kurs bei den Löweneltern lernen eben Familien, Organisationen, eben alle, die mit Kindern zu tun haben, wie sie Kindern richtig, schnell und sicher vor allem helfen können.
Was würdest du jetzt zum Beispiel nehmen? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mir mal bitte ein Beispiel, das muss ich beim Erwachsenen so machen und beim Kind muss ich da auf jeden Fall anders die Ersthilfe machen? Was wäre da ein Beispiel?
Typisches und auch sehr wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die Kopfstellung, wenn wir die Atemwege frei machen wollen bei einer Bewusstlosigkeit. Mhm. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an den Führerscheinkurs. Ja. Ja, da sind Kinder leider tatsächlich ja nicht wirklich Thema. Aber wir denken mal an den Erwachsenen, wo wir den Kopf in der Bewusstlosigkeit vollkommen überstrecken, also so weit wie möglich, damit wir eben vermeiden, dass die Atemwege in irgendeiner Form, zum Beispiel von der Zunge, blockiert werden. Wenn wir das beim Kleinkind, beim Baby genauso machen würden, also den Kopf vollständig überstrecken würden, dann würde es dazu kommen, dass die Atemwege erst recht blockiert werden. Das liegt wiederum an einer anderen Anatomie, die Babys und Kleinkinder noch aufweisen.
Gibt es auch zum Beispiel Unterschiede? Wir haben ja, wenn ich jetzt eine Herzdruckmassage mache beim Menschen, da drücke ich ja richtig kräftig ordentlich zu.
Also doch, wir drücken verhältnismäßig natürlich trotzdem sehr, sehr stark. Die Eltern in meinem Kurs sind im ersten Augenblick, wenn ich das einmal vorführe an den Reanimationspuppen, die ich im Kurs ja immer bereitlege, die gucken immer alle ganz geschockt. Also die können das gar nicht fassen, dass man so tief auf einen so kleinen Menschen doch tatsächlich eindrücken muss. Wir dürfen aber nie vergessen, sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen muss ich durch den Brustkorb ja erstmal durch. Also der Bereich, der eigentlich unsere Organe schützen soll. Wenn ich aber an das Herz heran muss, um eben dort die Herzdruckmassage wirklich effektiv ausführen zu können, muss ich wirklich tief drücken. Und das gilt auch beim Säugling und auch beim Kind.
Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu dir in den Kurs komme, gibt es da auch noch wieder Unterschiede zwischen Babys, Kleinkindern und also Kindergartenalter? Oder ist das doch, ich will jetzt nicht sagen, es klingt jetzt doof, eine Suppe sozusagen. Nein, aber ist das doch keine großen Unterschiede? Oder muss ich Baby anders behandeln als einen Fünfjährigen?
Ja, tatsächlich. Also zwischen Säuglingen und Kleinkindern gibt es nochmal einen Unterschied. Ein Säugling ist offiziell ja nur ein Säugling oder ein Baby, bis er eins ist. Ich persönlich habe jetzt selber zwei Kinder, 5 und 9. Wenn die irgendwas von mir wollen und mit den Augen klimpern, dann sind sie auch noch irgendwie meine Babys. Aber unabhängig davon, ja, mit 1 sind sie dann eigentlich offiziell Kleinkinder. Und da verändert sich zum Beispiel auch beim Thema Kopfstellung schon etwas. Während wir beim Baby die Nase nur ganz leicht anheben, also den Kopf leicht anheben, sodass die Nasenspitze einfach gerade nach oben zeigt, handhaben wir das bei Kleinkindern ab 1 schon anders und bringen den Kopf in die sogenannte Schnüffelstellung, so nennen wir das dort.
Wenn ich das jetzt sehe, erste Hilfe, für viele ist es ja so, die sträuben sich so ein bisschen davor, die haben halt Angst. Also bei vielen Menschen ist das so, die haben nicht Angst, erste Hilfe zu leisten, sondern die haben Angst, was falsch zu machen. Das ist, glaube ich, immer das größte Hindernis, wenn es darum geht, Menschenleben auch zu retten. Wie nimmst du das den Eltern sozusagen, weil die zu dir in den Kurs kommen? Also wie kann man denen das irgendwie, ich will nicht sagen weiß machen, aber wie kann man denen irgendwie auch die Angst davon nehmen, Mensch, diesen kleinen Menschen da dann doch zu helfen?
Ja, das klappt eigentlich ganz gut, allein schon durch die Art, wie man unterrichtet. Das ist so meine Erfahrung. Es macht für die Eltern einen ganz großen Unterschied, ob ich mich vorne hinstelle und ihnen wirklich, na, ich sag mal, recht stumpf und monoton erzähle, wie schlimm das alles ist und was man nach Schema ABC dann irgendwie so macht. Ich verpacke das Ganze im Kurs immer mit einem kleinen Quäntchen Humor. Ja, das geht auch bei diesem Thema. Wir versuchen das Ganze schön locker anzugehen. Und die Eltern lernen auch, dass viele Sachen gar nicht so schlimm sind. Dann arbeite ich auch ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten. Ich erzähle den Eltern auch immer, hey, dass ihr das wirklich in der Realität mal braucht. Das ist eher unwahrscheinlich und versuche da einfach ein bisschen die Dramatik dann aus diesem ganzen Thema zu nehmen. Zusätzlich, wo du gerade sagtest, ne, das Thema irgendwie was falsch machen, versuche ich den Eltern zu erklären, gerade bei diesen lebensbedrohlichen Situationen, wo wir zum Beispiel den seltenen Fall einer Kinderreanimation irgendwie haben, da sage ich den Eltern immer, was wollt ihr hier noch falsch machen? Das klingt im ersten Moment so ein bisschen hart, ja, vielleicht auch ein bisschen ja abgestumpft, aber so können die Eltern sich das gut merken. Wenn ich jemanden vor mir liegen habe, der keine Lebenszeichen mehr hat, der keinen Herzschlag mehr hat, der keine Atmung mehr hat, dann kann ich diesen Menschen in Anführungszeichen nicht mehr kaputter machen. Das ist der kaputteste Zustand, den ein Mensch erreichen kann. Und genau das hilft ganz vielen Eltern. Ja, die haben dann wie so eine Art Aha-Moment. Ja, stimmt. Ich kann eigentlich gar nichts falsch machen. Ich kann dort nichts mehr kaputt machen.
Also was ja auch ist, komischerweise bei der ersten Hilfe, ich habe das mal gehabt, ich bin mal auf einen Verkehrsunfall zugekommen und war halt der Erste sozusagen vor Ort. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der Notarzt, als er dann gekommen ist, mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hast du sehr gut gemacht. Das Schlimme ist, ich kann dir aber nicht mal sagen, was ich gemacht habe. Also ich glaube, das ist oft so, dass du einfach, du machst einfach, du willst helfen. Genau. Und der sagte, wie gesagt, hat nur gesagt, gut, ich habe dann das ja auch gesehen, so ein bisschen, was ich da, aber es war okay. Mhm. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, also oder ich nehme einfach ein Beispiel, wie ich vielleicht helfen kann. Habe ich selber auch schon erlebt, bei meinem Patenkind, er hat einen Bonbon gelutscht, hat diesen Bonbon falsch verschluckt und hat plötzlich keine Luft mehr gekriegt.
Ja.
Was kann ich jetzt machen?
Genau, das ist eben ein klassischer Unfallmechanismus und ich glaube auch die Hauptangst aller Eltern oder aller Menschen, die Kinder betreuen, das Verschlucken, nicht im Sinne von herunterschlucken, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, so wie bei deinem Patenkind, dass das Ganze in die Atemwege gerät.
Der hat also plötzlich keine Luft mehr gekriegt.
Ja, in so einem Fall ist es erstmal wichtig zu differenzieren, wirkt das Kind oder ist es wirklich in den Atemwegen? Na, das können wir sehr, sehr gut an der Körperhaltung der Kinder erkennen. Die Kinder würgen recht häufig, recht schnell, weil die einen sehr ausgeprägten Würgereflex haben und beugen sich dabei immer nach vorne, so wie wir das eben auch tun würden. Das ist meistens eine eher unkritische Situation. Sobald die Kinder sich aber ganz starr machen, sich durchstrecken und vor allem, wenn es leise oder sogar stumm wird, dann haben wir meistens eine echte Atemwegsverlegung. Wichtig ist für mich in diesem Fall, dass ich selber einmal tief in den Bauch atme, damit mein Kopf weiter gut funktioniert. Und dass ich mir vor Augen führe, dass ich diesen Fremdkörper mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder rausbekomme, wenn ich weiß wie. Genau, darüber können wir ja mal eben sprechen.
Ja.
Ich sorge dafür, dass das Kind je nach Alter entweder wirklich auf meinem Unterarm ruht, wenn wir einen Säugling haben, ich den kleinen Säugling dann abschüssig nach unten halte, also die Schwerkraft wirklich mitwirken lasse, beim Kleinkind entsprechend vielleicht über den Schoß legen, also sinnbildlich übers Knie legen, so kann man sich das eigentlich immer ganz gut merken. Und ein noch älteres Kind, dem könnten wir dann schon sagen, beug dich nach vorne, wir drücken vielleicht den Oberkörper auch richtig ein bisschen mit nach unten. In all drei Fällen suche ich mir jetzt den Punkt des Schultergürtels, also die Mitte zwischen den Schulterblättern und muss dort leider tatsächlich mit ordentlich Kraft draufschlagen. Und zwar in Richtung da, wo der Fremdkörper rauskommen soll, also nach unten. Das Ganze ist so eine Art, so ein stoßartiger Schlag. Das heißt, ein bisschen aus der Rotation der Schulter nehme ich wirklich den ganzen Arm mit und mit dem Handballen schlage ich dann auf diesen Punkt zwischen den Schulterblättern.
Natürlich die Hoffnung, dass es dann raus.
Genau, und die Statistik spricht absolut dafür. Also die Statistik sagt ganz klar, dass in 98% der Fälle der Fremdkörper durch diese Schulterschläge wieder entfernt werden kann. Das ist jetzt erstmal eine gute Nachricht,
ja,
aber wiederum die schlechte Nachricht, warum müssen dann noch so viele Kinder an öffentlichen Orten tatsächlich an Fremdkörpern ersticken heutzutage?
Ja, weil glaube ich, viele nicht wissen, was sie machen sollen.
Genau,
aber
das.
Dafür sind wir ja bei dir.
Genau.
Wir werden gleich auch nochmal gucken. Und zwar hast du auch die Rettungskids gegründet sozusagen. Da gehst du direkt in Klassen, kleineren Gruppen und lernst den Kindern Erste Hilfe. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt geht's aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Yvonne Siegert-Machotzek. Mit einer Werbeaktion will die Freiwillige Feuerwehr Staffenhagen-Pribbenow neue Mitglieder gewinnen für den ehrenamtlichen Dienst. Wehrführer Marc Koch hatte auch schon einige Ideen.
Wir machen jetzt aktiv Werbung über Social Media, Facebook, Instagram. Über diese Seiten könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr mitarbeiten wollt. Wir drehen jetzt auch noch im Sommer ein Werbevideo, sind momentan beides zu erarbeiten, mit der Stadtverwaltung zusammen. Meldet euch einfach. Danke.
Vor allem tagsüber fehlen nämlich Einsatzkräfte, wenn die Sirene geht, denn viele Feuerwehrmitglieder arbeiten außerhalb. Die Freiwillige Feuerwehr Rena in Nordwestmecklenburg baut ein First-Responder-Team auf. Ende Februar beginnt für 16 Kameraden die Ausbildung. In der zweiten Jahreshälfte könnte das Team dann auch schon einsatzbereit sein. Die First-Responder werden als Lebensretter alarmiert, wenn der eigentliche Rettungsdienst gerade anderweitig gebunden ist. Solche Teams gibt's auch schon in Gadebusch, Dassow oder Schwan. Mit einer ganz besonderen Aktion spenden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ückeritz auf Usedom jetzt mehrere tausend Euro für die Kinderkrebshilfe. In den vergangenen Jahren sammelten sie für den 30. Geburtstag ihres Wehrführers Richard Dulke insgesamt gut 2 Millionen Kronkorken. Und diese musste das Geburtstagskind zusammenfegen. Die Korken, die gehen jetzt zum Schrotthändler. Das Geld wird dann gespendet.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
So, wir sind drin im zweiten Teil. Ich habe immer noch Wiebke Sand zu Gast von den Löweneltern. Wir wollen jetzt aber auf eine ganz andere Richtung gehen. Und zwar auf eine ganz andere Schiene, die ich persönlich auch sehr, sehr interessant finde. Und zwar geht es um die Rettungskits.
Genau.
Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, nachdem ich Erwachsene schon jahrelang ausgebildet habe bei den Löweneltern, habe ich dann durch zwei Schlüsselmomente eigentlich für mich beschlossen, Mensch, es ist ja schön, dass die Erwachsenen alle den Kindern helfen können, aber wenn man sich mal draußen umguckt, wie wenig Erste Hilfe quasi in Schulen gelehrt wird und folglich dementsprechend ein Großteil der Bevölkerung hier bei uns in Deutschland gar nicht weiß, wie man reanimiert, wie man jemanden in die stabile Seitenlage bringt. Da habe ich für mich beschlossen, Mensch, also eigentlich müssten wir bei den Kindern schon ansetzen. Mhm. Na, wir müssten den Kindern eigentlich das beibringen. Und ja, der zweite Moment war eigentlich meine eigene Tochter, die mal als, ich weiß gar nicht, was da war, irgendwie war die Kita zu oder ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war sie mit bei einem Kurs. Sie musste dann mitkommen und hat das alles mitgemacht und fand das super cool, hat das super gut gemacht, war danach total stolz und wollte mir zu Hause dann noch 5-mal zeigen, was sie dann bei mir gelernt hat und wollte dann bei den Kursen immer dabei sein.
Ja.
Ja, und hat das wirklich auch eine ganze Zeit lang, also so ein Minikurs geht ja schon 3 Stunden und sie hat das toll mitgemacht, war total begeistert, selbst eben als kleines Mäuschen. Und da war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt dort ansetzen bei den Kindern, denn die haben noch keine Hemmungen, die haben wahnsinniges Interesse, die entwickeln unglaubliches Selbstbewusstsein auch dadurch. Ne? Die sind ganz, ganz, ganz stolz, dass sie helfen können und die Gesellschaft hat eben auch noch was davon. Ne? Denn wir wissen, dass in anderen Ländern, Norwegen, Schweden und insbesondere in Dänemark, die Reanimationsquoten, also die Laienreanimationsquoten viel, viel höher sind als bei uns in Deutschland. Da reanimieren 80% der Ersthelfer, während es bei uns so, je nach Studie, die man sich anguckt, vielleicht 20-30% der Menschen sind.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also du sagtest ja, Kinder, die erste Hilfe lernen. Geht das schon im Kindergartenalter los oder fängt das doch in der Schule erst an?
Genau, also ich starte immer im Vorschulalter ungefähr. Manchmal auch schon früher, wenn das von der anfragenden Kita gewünscht ist. Da sprechen wir natürlich noch nicht über Reanimation und Tod und Krankheit und irgendwie all die schlimmen Dinge. Wir nehmen erstmal den Kindern die Ängste vor einem Rettungswagen. Dadurch habe ich zum Beispiel eine ganz tolle Kooperation mit IMS, mit dem Rettungsdienst hier in Rostock gewinnen können als Kooperationspartner, dass sie mit dem Rettungswagen auch mit mir an die Schulen und in die Kitas gehen und den Kindern einfach mal so einen Rettungswagen zeigen. Das machen wir dann im Vorschulalter, dann wird spielerisch durch Lieder singen, durch Pflasterkleben am Teddy und Verbände machen, das Thema Eigenschutz auch noch mit aufgenommen. Über solche Dinge sprechen wir mit den Kleinsten.
Cool.
Ja, und ab dem Grundschulalter, da können wir dann schon ein bisschen mehr erklären, schon ein bisschen fachlicher werden. Ab der 3., 4. Klasse können die Kinder wirklich gut reanimieren. Also das klappt richtig gut. Vielleicht nicht an der Erwachsenenpuppe, sondern an der Kinderpuppe, aber sie können es grandios.
Gibt es da denn auch manchmal Beispiele, wenn du in diesem Unterricht bist? Kinder sind ja immer so, die sagen immer gerne, was sie schon erlebt haben und so weiter. Gibt es auch Kiddies, die dann auch wirklich sagen, hey, hier, Tante Wiebke, ich habe schon mal das und das gemacht und so weiter, oder?
Ja, absolut. Also das ist eigentlich, damit könnte ich eigentlich so einen ganzen Tag füllen, Ich beschränke das tatsächlich genau deshalb immer darauf, dass wir sagen, in der Vorstellungsrunde, wenn ich so ankomme, nachdem ich mich vorgestellt habe, stellt sich jedes Kind einmal vor und erzählt eine, ich betone dann immer, eine ihrer Geschichten, die sie dann schon mal erlebt haben. Wenn man das nämlich nicht betont und
dann
so sagt,
erzählen
die den ganzen Tag. Manche haben wirklich schon viel erlebt, manchmal auch Dinge, wo ich schon große Augen mache und denke, Mensch, also von brennenden Häusern und Amputation oder sonst was. Also die haben schon Geschichten auf Lager und erzählen dann auch wirklich ganz, ganz viel.
Ja. Wie sind die Kinder oder wie gelingt es dir dann auch, diese Kinder sozusagen im Endeffekt ja auch bei Laune zu halten? Weil wir brauchen die Zorn machen. Wenn da so ein Kurs Vormittag übergeht, da muss man die natürlich immer wieder nochmal ja motivieren sozusagen. Läuft das anders als mit den Löweneltern zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also wir machen ganz viel spielerisch, wir machen ganz, ganz viel aktiv. Ich versuche auch, um auch die Lehrer bei Laune zu halten, so ein paar Unterrichtsfächer mit reinzubringen. So ganz nebenbei multiplizieren wir auch mal, wenn wir unseren Herzschlag spüren. Ich mache Experimente mit den Kindern, dass wir zum Beispiel unseren Puls ertasten und zählen und den Puls dann nochmal zählen, nachdem wir 20 Kniebeugen gemacht haben. Ja, also aktiv sein, aktiver Unterricht, kein Frontalunterricht, Experimente, den eigenen Körper irgendwie auch dadurch kennenlernen, an den Puppen natürlich viel machen, Teamarbeit, dann wird gebastelt, dann wird geschrieben, gesungen. Also wir machen ganz, ganz viel und wichtig, die Kinder dazu motivieren, sich zwischendurch zu bewegen. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Sie müssen sich zwischendurch ordentlich und kräftig bewegen, damit sie dann auch wieder zuhören können.
Wie läuft so ein Unterricht ab? Also so ein Kurs, machst du den nur quasi einmal? Ist das über einen längeren Zeitraum?
Also im Vorschulalter empfehle ich tatsächlich 2x45 Minuten. Das ist so das Höchste der Gefühle. Dann reicht einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr aus. Ja, und davon sind 45 Minuten RTW angucken. Ne? Ja. So, da kommen eben die Kollegen und stellen den RTW vor und die Kinder dürfen da ausprobieren. Da ist es noch nicht mehr. Und ab dem Grundschulalter kann man auch diese 90 Minuten buchen, wird zum Beispiel vom Hort ganz gerne gemacht. Die Schulen selbst, die nehmen das gerne als Projekttag und da sind es dann 4x45 Minuten, also so ein klassischer Erstklässler-Schultag.
Ja.
Ja.
Wo sie dann Erste Hilfe. Ist genau. Dann ein Unterrichtsfach sozusagen.
Genau, das ist dann das Projekt eben Rettungskids, ein Tag Erste Hilfe. Sie lernen nicht nur die Handgriffe, sie lernen eben auch was über den Körper. Ne? Also wir gucken uns auch an, Mensch, warum drücke ich überhaupt auf so ein Herz rauf? Warum mache ich das überhaupt? Weil dieses Verständnis dahinter, das brauchen die Kinder. Und natürlich ganz wichtig, und damit starten wir auch jede Einheit, egal in welchem Alter, das ist mein besonderes Herzensthema mit den Kindern, Eigenschutz, dass der Eigenschutz immer an erster Stelle steht und dass die Kinder sich nicht durchs Helfen irgendwie selbst in Gefahr bringen.
Ja gut, das ist natürlich aber auch bei Erwachsenen ja so, dass man im Endeffekt natürlich gucken muss. Ich kenne das ja als Feuerwehrmann, ob man dreimal überlegt, ob man da reingeht oder ob man da nicht reingeht. Jetzt muss sowas natürlich auch finanziert werden, da brauchen wir nicht drüber reden. Also Löweneltern, wie aber auch die Kids. Ja. Gibt es da mittlerweile oder gibt es da überhaupt für die Schulen zum Beispiel Fördermöglichkeiten oder sowas? Vielleicht kannst du da noch einen Tipp geben. Ist wahrscheinlich ein schwieriges Thema, die Leute da auch zu begeistern oder auch zum Ministerium zu begeistern, zu sagen, hier, wir geben dafür Geld aus.
Ja, also die Erwachsenen machen das eigentlich ganz gerne. Also die geben das Geld gerne für die Sicherheit des Kindes aus. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Deswegen arbeite ich auch mit bestimmten Vereinen zusammen, mit dem Kinderschutzbund, mit Charisma e.V. hier in Rostock. Da gehe ich dann mit meinem Honorar ein bisschen runter, komme denen entgegen, die kaufen mich sozusagen ein, ich darf wiederum den Kursraum benutzen und so können sie das für deutlich weniger Geld dann an zum Beispiel sozial benachteiligte Familien auch weitergeben. Na, dadurch habe ich auch die Möglichkeit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sodass das Finanzielle kein Hindernis ist. Ganz anders sieht das natürlich an den Schulen aus. Da gibt es keine staatlichen Fördermittel. Ja, die da irgendwie genutzt werden können. Das heißt, das finanziert sich häufig entweder aus Elternbeiträgen oder die Eltern oder die Kinder machen so einen Kuchenbazar, eben so ganz klassisch. Es gibt auch Schulfördervereine, die sich damit einbringen. Aber ansonsten gibt es leider keine Fördermöglichkeiten. Wobei im Gesetz, also im Lehrplan verankert ist, dass in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich Erste Hilfe unterrichtet wird. Jedoch leider erst ab der 7. Klasse. An der Umsetzung scheitert es auch. Also da gab es auch schon Untersuchungen, die gezeigt haben, ja, es steht im Lehrplan, aber es wird in der Realität eigentlich nicht wirklich durchgeführt. Und dafür wiederum gibt es Mittel, Reanimationspuppen einzukaufen, die Lehrer zu schulen, damit sie es auch so weitergeben können. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber meiner Meinung nach ist die 7. Klasse einfach der falsche Ansatzpunkt. Die sind in der Pubertät, da ist alles peinlich, da ist alles unangenehm.
Ja.
Da bleibt, wenn man ganz ehrlich ist, nicht ganz so viel hängen, als wenn wir wirklich bei den ganz Kleinen anfangen.
Zumal man muss ja auch wirklich überlegen, wenn man überlegt, was man in der Schule alles gelernt hat, in Mathematik oder in Chemie oder keine Ahnung. Und wenn ich dann mal aufs Leben hinaus gucke oder ins Leben, wenn ich zurückgucke und dann überlege, was hast du für einen Kram manchmal in der Schule gelernt? Den hast du in den letzten 40 Jahren nicht gebraucht.
Ja.
Während ich aber zum Beispiel Erste Hilfe zu jeder Zeit gebrauchen kann. Das kann im Bus passieren, das kann im Einkaufscenter passieren, das kann zu Hause passieren. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es da noch Sachen gibt, aber wie du schon sagst, so Schulfördervereine zum Beispiel,
genau.
Glaube ich, oder auch wenn die Eltern, wenn man da mit denen spricht und sagt, komm euch zu, euer Kind kann das hier lernen, das kostet, was ich, pro Person 10 Euro oder 15 Euro, keine Ahnung. Ich glaube, dass da sich auch noch einige finden.
Genau.
Also ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal für die beiden Projekte viel Erfolg weiterhin und hoffe natürlich, dass noch sich viele finden, die entweder bei den Löweneltern lernen, wie sie ihren Kids helfen oder wie dann die Kinder lernen, wie sie anderen Kindern oder den Eltern sogar helfen können bei der Ersten Hilfe. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gibt es noch was du dir vielleicht wünschst für die nächsten Jahre, wo es hingehen soll damit?
Also ich wünsche mir natürlich in meiner Idealvorstellung, dass jeder, der da draußen rumläuft, Erste Hilfe leisten kann. Ich wünsche mir, dass die Menschen ja begeisterungsfähig sind, dass sie dem Ganzen auch mal eine Chance geben. Denn das ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Erste-Hilfe-Kurse müssen nicht langweilig sein. Die können Spaß machen, die sind kurzweilig und meine Teilnehmer gehen immer total glücklich und zufrieden raus und können gar nicht fassen, dass schon irgendwie 6 Stunden um sind. Und ja, gebt dem Ganzen eine Chance. Bitte, bitte lernt das, setzt euch damit auseinander. Es kann jeden jederzeit treffen, auch einen selbst. Und wenn wir als Gesellschaft ein bisschen da zusammenhalten würden, ja, dass wir es alle können, das wäre ganz, ganz großartig.
Cool. Also machen wir. Übrigens, wenn ihr natürlich Wiebke persönlich kennenlernen wollt bei einem Kurs zum Beispiel, einfach mal raufklicken auf unsere Ostseewelle Internetseite www.ostseewelle.de und zwar dort auf Wassermarsch und da gibt es natürlich dann einen Link zu den Löweneltern und da findet ihr alle weiteren Informationen. Ja, dann danke ich für deinen Besuch, Wiebke, und wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute.
Ich danke auch.
Danke fürs Ostseewelle hören. Das war eine weitere Folge Wassermarsch, der Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit. Ostseewelle Podcast.